Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag, der 16. März 2024. Ihr seid bei Eiszeit FM. Es ist 13.25 Uhr und in 2 Stunden 35 geht's los. Die Playoff-Viertelfinals starten und das ist natürlich für uns der perfekte Grund, um euch rechtzeitig mit allem zu versorgen, was ihr wissen müsst. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim mit All Things Hockey. Und natürlich ist auch der Phil dabei. Hi Phil, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Sven.
Traumhaft. Ich habe ja gelernt, dass es nicht Pre-Playoffs reist, sondern erste Playoff-Runde. Deshalb haben die Adler die erste Playoff-Runde gegen Nürnberg mit 2 Siegen überstanden. Wir wollen natürlich darauf zurückschauen, auch so ein bisschen schauen, ob man da was mitnehmen kann. Für die anstehende Viertelfinalserie gegen ein Team, das noch nicht so lange in der DL unterwegs ist. Phil, ich glaube, es ist die erste Serie, die die Adler gegen die Mannschaft spielen, oder?
Ja, absolut. Und Pre-Playoffs, ich schreibe es weiterhin.
Ich auch.
Konsequent durch, weil Playoffs sind es doch nur für die Mannschaften, die sonst wenig Playoffs spielen. Ja, aber absolut. Erstes Playoff-Spiel. Ich weiß gar nicht groß was über den Gegner.
Kennt man die? Ist eine Wundertüte. So ein neues Team, ne? Die sind letztes Jahr aufgestiegen, jetzt in der DL dabei. Also wir freuen uns. Ich glaube, Eisbären Berlin heißen die. Mal gucken, vielleicht finden wir doch ein paar Infos zusammen. Bevor wir loslegen, ein großer Dank an die Steadies an dieser Stelle wieder. Steady.de/EiszeitFM könnt uns gerne unterstützen. Die Social Media Kanäle kennt ihr alle. Posten tun wir da eh nur selten was. Nein, folgt uns da auch gerne. Mittlerweile ist Instagram so ein Ort geworden, wo es ein bisschen mehr zugeht als bei Facebook. X nutzen wir gar nicht mehr. Blue Sky gibt's uns natürlich noch. Ist zum Pöbeln, allerdings schade, wenn dann kaum jemand antwortet. Phil, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war noch irgendwie nicht so ganz absehbar, ob die Adler jetzt Siebter oder Neunter werden. Ich glaube, um mehr ging's da nicht mehr so richtig. Am Ende war es der 7. Tabellenplatz und es ging in den Pre-Playoffs, nimmt das DEL, gegen die Nürnberg Ice Tigers. 10. Serie in der Historie der DEL, zum 10. Mal haben die Adler gewonnen. Kann man sagen, standesgemäß oder wie schätzt du es ein?
Ja, doch.
7. gegen 10. muss man ja eigentlich gewinnen.
Ja, was heißt muss, ne? Best of 3 ist natürlich immer auch ein bisschen Lotteriespiel, da kannst du auch ganz
Grüße nach schnell, Köln, ja.
Ganz schnell anders laufen, auch wenn du das erste Spiel gewinnst, aber alles im Allen, klar, schon ein bisschen standesgemäß, mit Blick auf die Historie, standesgemäß aber auch von den Spielverläufen her, die Ergebnisse waren ein bisschen enger, als es vielleicht die Spielverläufe hergegeben haben, vor allem in Spiel 1, in dem du natürlich am Ende dann knapp 2-1 gewonnen hast, aber eigentlich über 60 Minuten das dominante Spiel Team warst, wenig zugelassen hast, dann gut gegen Ende, Torwart raus, 6-4, da kannst du immer mal ein Tor kassieren natürlich. Haben die Adler gleich zweimal gemacht in der Serie, in Nürnberg ja dann auch nochmal. Zumindest der Torwart war beim Nürnberg, ja doch, es war auch 6-4 in Nürnberg, das dritte. Jetzt kommt hier gerade der Traktor vorbei auf dem Land. Ja, und deswegen ja, war alles in allem, Mannheim war die cleverere Mannschaft, war die abgeklärtere Mannschaft, hatte mehr Erfahrung drin, hatte auch mehr Qualität drin, aber nichtsdestotrotz hat Nürnberg gut dagegen gehalten, hat ums Überleben gekämpft, bis zur letzten Sekunde tatsächlich alles versucht, um irgendwie da den Sieg zu erringen. Aber am Ende hattest du jetzt auch nie den Eindruck, dass ein Spiel und damit eine ganze Serie irgendwie kippen würde.
Ja, ich würde auch nochmal gerade aufs Spiel 1 eingehen wollen, ein bisschen, weil das war schon, wie soll ich sagen, die Adler haben da eine neue Messlatte für mich definiert, was sie spielen können. Weil, wir haben ja von Playoffs, war ja bei den Kölner Kollegen zu Gast, beim Sharkbite, und da ging es dann darum, wen willst du auf keinen Fall von den beiden, Ingolstadt oder Nürnberg. Und für mich war so, oh Gott, bitte, also wir waren uns irgendwie alle einig, keiner will Nürnberg haben. weil die dich mit ihrer Geschwindigkeit und dem, was der Spielstärke, die sie haben, einfach platt machen können. Dazu waren die in der Topform. Letzte 10 Spiele, DL Hauptrunde auf Platz 4. Das heißt, die kamen echt on a high note rein, haben auch am Ende sehr souverän dann den Klassenerhalt geschafft, muss man ja sagen. Dann hatten sie ja noch die Chance, freitags im Spiel in Ingolstadt Platz 9 zu erreichen. Und das für ein Team mit dem Etat und dem Alter und all dem, der Respekt war riesengroß. Und was die Adler dann am Sonntag gezeigt haben, denen sie den Nürnbergern so gar keine Luft zum Atmen gegeben haben, über wirklich, du hast gesagt, ich würde sagen 50 Minuten, die letzten 10 würde ich den Franken schon geben wollen, aber die ersten 50, das war also wirklich vielleicht mit das beste Heimspiel der Saison. Und zwar einfach in der Art und Weise und in der Dominanz, wie man den Gegner zusammengefahren hat. Also die sind mit einer Physis und einer Aggressivität und einer Laufstärke rausgekommen, wie ich es nicht oft gesehen habe. Und da schließt sich dann meine Frage an. Die Hauptrunde war eine Enttäuschung, da braucht man nicht drüber reden. Das haben wir jetzt oft genug getan. Platz 7 kann nicht der Anspruch für dieses Team sein. Wer mehr dazu wissen will, wir haben beide, glaube ich, auch ein bisschen was zugeschrieben. Oder bei Mannheimer Morgen dann Christian. Für die Rheinpfalz habe ich eine Hauptrundenfazit gezogen. Aber der zentrale Punkt ist für mich, ja, die Frage ist für mich, ist es nach dieser enttäuschenden Vorrunde vielleicht ein Vorteil gewesen, jetzt mit Blick auf das anstehende Viertelfinale, dass man diese 2 Spiele gehabt hat und gesehen hat, wozu man fähig ist?
Ja, das ist ja immer die Gretchenfrage, Vorteil, Nachteil mit Pre-Playoffs oder nicht. Es schadet auf jeden Fall nicht, finde ich. Es hat ihnen nochmal Selbstvertrauen gegeben, das sagen auch die Spieler, mit denen du dich oder mit denen ich mich dann danach so unterhalten habe. Und ja, man darf nicht vergessen, die Adler waren in den vergangenen Wochen dann wieder komplett. Klar hat man Jordan Swartz gefehlt, jetzt fehlt noch gerade Markus Hennekane angeschlagen. Aber das ist ja im Vergleich zu dem, was sonst in der ganzen Saison war, Luxus, absolutes Luxusproblem, wenn nur ein Spieler ausfällt. Das heißt, du warst in den vergangenen Wochen Richtung Hauptrundenende eigentlich mal komplett zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison nach den Anfangswochen. Und da hast du es so, natürlich mit Leon Gawanke, auch mit Keaton Thompson in der Verteidigung, die noch im Februar dazugekommen sind, was die der Verteidigung einfach nochmal neues Gesicht gegeben haben. Auch in so einem Prozess gewesen, da ging es hoch und runter ein bisschen, aber du warst von den Punkten ja trotzdem relativ konstant, hast zwar des Öfteren die Chancen ausgelassen, auf den 6. Tabellenplatz zu springen, auch Schwenningen war nochmal so ein Negativerlebnis, aber mit Bremerhaven und Köln hast du eigentlich dann zwei sehr, sehr ordentliche Spiele gehabt, also und diese
Punkte. Aber in Bremerhaven trotzdem einen Weg finden zu verlieren, muss man auch nochmal erwähnen.
Ja, also du hast ja ordentlich gespielt, ne? Also du hast halt 3 Tore in Unterzahl bekommen. Daran musst du halt arbeiten, oder das ist halt ein Punkt, wo du weiter arbeiten musst, dann das nimmst du mit. Aber alles in allem hast du ja ein ordentliches Spiel gemacht oder ein sehr gutes Spiel gemacht sogar. Und ja, das war so ein Prozess, wie gesagt. Und die Pre-Playoffs gegen Nürnberg haben diesen Trend auch nochmal bestätigt. Du hast auch in den letzten 10 Hauptrundenspielen, du hast jetzt Nürnberg erwähnt, die waren auf Platz 4, hatten ja noch die große Chance, also von den letzten 10 Hauptrundenspielen. Mannheim hatte da das beste Powerplay mit über knapp 36% und haben das auch jetzt in den Pre-Playoffs bestätigt. Du hast da, ich glaube, mit 50% im einen Spiel und 25% im anderen, 50% beim zweiten Spiel. Hast du quasi diese Tendenz auch nochmal bestätigt, dass dieses Powerplay halt funktioniert, vor allem halt diese erste Reihe mit Leon Gawanke an der blauen Linie, Linton Wey, David Wolf, Ryan McInnes und dann natürlich Matthias Blachter, da hast du, ja, jeder kann dann Tor schießen, beziehungsweise Linton Wey auch mit seiner Übersicht brandgefährlich. Ist ein Prozess und es war sicherlich kein Nachteil, dass diese Pre-Playoffs nochmal diesen Trend bestätigt haben, haben die aber gleichzeitig, um jetzt mal in eine andere Kurve zu schlagen oder Rinne, gezeigt, dass du immer noch Fehler machst, die dir auch schon die Hauptrunde über passiert sind, sei es im Aufbau, sei es ja, dass die Pässe nicht gut genug kommen, dass du ja auch mal zu viele Strafen nimmst, weil du ein bisschen Larifari spielst, mal versuchst mit einer Hand den Puck dann zu führen, Open-Ice-mäßig. Ja, das sind Sachen, die darfst du Berlin natürlich nicht anbieten.
Ja, also wir müssen schon nochmal, ich will noch mal einen Punkt zurückgehen. Also klar ist, wir werden gleich noch über Berlin reden. Klar ist, Berlin hat eine andere Qualität als Nürnberg. Aber was für mich auch so ein zentraler Punkt nochmal war, wir standen ja nach dem Schwenningen-Spiel zusammen mit den Spielern, haben dann die Interviews geführt in der Mixzone, da kam von Kopien ein Holzertersatz nach diesem frühen Rückstand. Wir sind mental schwach schon die ganze Saison. Mhm. Das Spiel in Nürnberg war für mich dann, ging genau in die entgegengesetzte Richtung, hat gezeigt, wie soll ich sagen, zu was, also ich will nicht sagen, es sind jetzt Playoff-Adler, dafür ist es mir zu früh. Es war eine Serie gegen Nürnberg, bei allem Respekt. Aber du hattest den frühen Rückstand nach dem Fehler von Tiefensee. Du hattest ein 3 gegen 5 für 1, glaube 46, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und du hattest das 2-3, wo auf einmal, du warst ja vor Ort, können wir gleich noch drüber reden, wo die Halle komplett Kopf stand und wo du das Gefühl hast, okay, jetzt kommt Nürnberg zurück und die Adler dann 27 Sekunden später des Worts das 4-2 machen. Das war weit weg von dem, was Holzer beschrieben hat, was er die ganze Saison im Team gesehen hat, auch weit weg von dem, was das Team die ganze Saison gezeigt hat. Das war eine Form von, ich hasse dieses Modewort, aber Resilienz, die ich bei diesem Team in der Form lange nicht gesehen hatte.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich würde auch noch einen zweiten Punkt anfügen. Es hieß ja auch, wir müssen auch mehr als Mannschaft agieren. Also wir wollen dann, wenn das Team hinten liegt, zu viel, möchte jeder Einzelne zu viel. Was ja erstmal löblich ist, so die Worte von Corbinian Holz, aber wir vergessen dabei oftmals als Mannschaft zu agieren, statt mit dem Kopf einzeln durch die Wand zu gehen. Und man muss sagen, schon das erste Spiel gegen Nürnberg sonntags hat gezeigt, ja okay, auch nachdem was alles danach war, diese kleine Keilerei und sowas, da ist echt eine Mannschaft auf dem Eis, sie stehen zusammen und, das hast du auch nach der Nürnberg-Serie gehört, jeder ist sich seiner Rolle wohl jetzt bewusst oder jeder führt seinen Job zu 100% aus und steht auch dahinter. So wurde das gesagt und wenn das so ist, wurde ergänzt, dann funktioniert das auch, dann können wir erfolgreich sein. Und es gab wohl so ein kleines Umdenken auch. Ich glaube, jeder möchte jetzt diese Chance nutzen, also dieses Anführungszeichen, das ist natürlich, ich sehe das ganz anders, dieses Vorgeplänkel, wirklich Anführungszeichen, ist nicht mein Wort. Ja. Hauptrunde ist vorbei, jetzt geht es darum, eine Meisterschaft zu gewinnen. Es gibt viele im Team, die haben noch keine gewonnen. Und natürlich ist es grundsätzlich möglich, mit diesem Team eine Meisterschaft zu gewinnen. Ob es am Ende auch so kommt, habe ich meine Zweifel, weil auch die Hauptrunde, auch da zu funktionieren, gehört dazu, letztendlich. Du kannst es trotzdem schaffen. Und ich glaube, wenn jetzt jeder für die nächsten paar Wochen bis Ende April sein Ego zurücksteckt und das ausführt, wofür er vorgesehen ist, ja, dann wird es unbequem, gegen die Adler zu spielen, keine Frage.
Ja, ich glaube auch, dass der Sieg in Köln schon nochmal, okay, das war ab dem zweiten Drittel Leistungsverweigerung, was die Haie geliefert haben, aber du gewinnst das 6-1 und gehst dann schon nochmal mit so einem positiven Gefühl einfach raus. Gerade Fischbuch mit seinem Hattrick, der jetzt auch dann in beiden Spielen gegen Nürnberg getroffen hat. Es gibt so Spieler, die sind schon so ein bisschen abhängig davon, dass es so in so einem Lauf sind und dass es ihrer Psyche gut geht. Und ich glaube, Fischbuch ist so einer. Wir hatten es ja drüber, wer kann so einen Unterschied machen? Weil du brauchst ja jetzt dann auch die Spieler, die dir so das extra geben. Und da ist es schon ganz gut, dass das so ein Stück weit zurückkommt. Also dass er wieder da ist einfach, um es mal so zu nennen.
Absolut, also Daniel Fischbuch ist so einer, der jetzt auch mit den 2 Toren gegen Nürnberg gezeigt hat, dass es so seine Jahreszeit ist und wie du gesagt hast, dass es ihm gut getan hat, das hat er mir gegenüber auch nochmal gesagt, diese 3 Tore gegen Köln geschossen zu haben, das gibt ihm natürlich nochmal Schwung. Auch ein Tyler Godet, der fast die komplette Hauptrunde eigentlich neben der Spur gelaufen ist, wenn man sieht, was er eigentlich kann, gefällt mir jetzt, hat mir in den 2 Spielen sehr gut gefallen, sehr mannschaftsdienlich gespielt, aber auch offensiv produktiv gewesen, nicht so lange den Puck gehalten, nicht versucht, irgendwas zu erzwingen, was man in der Hauptrunde oft den Eindruck hatte. Auch David Wolf hat gezeigt, in den Playoffs, ey, Get Out the Way, also da läuft er nochmal heiß oder kann heiß laufen, ohne dass er es
Ja.
jetzt getan hat, aber er hat 2 Tore geschossen, hat eine Vorlage gegeben in den 2 Spielen, also Playoffs ist nochmal auch für David Wolf natürlich gefühlt eine andere Jahreszeit und da kann er definitiv eine Schippe drauflegen, das hat er jetzt mal angedeutet, hat er gezeigt, klar, es sind nur 2 Spiele, aber ja, und wie du gesagt hast, wird ganz, ganz wichtig sein, weil natürlich brauchst du dann diese Spieler, die da den Unterschied ausmachen können. Aber das führt mich auch dazu, erste Reihe, Linden Wei, Matthias Plachter, David Wolf. Für dich die Unterschiedsreihe, auch wenn sie jetzt vielleicht noch gar nicht so heiß gelaufen ist, wie sie kann.
Aktuell ehrlicherweise nein, bis hierhin nicht. Kann sie werden, ist es momentan für mich nicht. Gerade ich finde, ein erfahrener Spieler wie Linden Wei hat da noch Luft nach oben im Sinne von, sind mir zu viele Strafen, die er nimmt. Glaube, beim Spiel Nürnberg war es, wo er zweimal nacheinander drauf saß. Das kannst du dir nicht leisten. Also das geht nicht. Vor allem sind das alles so Strafen aus der Reihe. Hey, nee, bitte nicht. Also mit der Erfahrung. Ich glaube, dass es die Reihe werden kann. Ich glaube auch, dass du eine Reihe brauchst, die dich trägt. Ich glaube, wir kommen gleich noch drauf. Ich glaube, dass die Special Teams einen ganz, ganz entscheidenden Faktor in dieser Serie haben werden gegen Berlin jetzt. Ich glaube, dass es um Fragen geht wie Disziplin. Und um mal noch einen rauszunehmen, ich wollte dich eigentlich noch zu Arno Tiefensee was fragen, aber das machen wir nachher, um einen Spieler rauszunehmen, von dem gerne mehr kommen darf. Ich weiß nicht, ob das nicht in den letzten Wochen irgendwie eine Tarnkappe aufgezogen hat oder jetzt das Gute aufgehoben hat. Aber Chris Bennett darf gerne zeigen, dass er der Torjäger ist, der mal während der Saison war. Du hast noch, das ist ja das Thema, wir reden drüber, dass die Adler sehr stark waren, über alle Reihen. Dass du aber Spieler hast, wo du sagen kannst, hey, da ist aber an Potenzial noch was drin und da ist noch Luft nach oben und ein paar Strafen weniger und so, das wäre ganz cool, dann könnte da was werden. Also ich sehe da momentan, für mich war das gegen Nürnberg in beiden Spielen wirklich eine Teamleistung. Also die sehr, sehr breit ging. Du hast ja auch gesehen, dass die vierte Reihe viel, viel Eiszeit bekommen hat. Die waren gegen Nürnberg auch noch sehr, sehr spät drauf. Da passt gerade. Also das war für mich wirklich das Hervorstechende, dass du eigentlich niemanden oder wie soll ich sagen, keine Reihe einzeln herausheben willst, weil das Team als solches gut funktioniert hat und einfach jeder, du hast so schön gesagt, seine Rolle angenommen hat, jeder seinen verdammten Job erledigt hat und das der Faktor war, der einen großen, großen Unterschied gemacht hat, dass du eben über 60 Minuten sehr aktiv warst, gut unterwegs warst und du nicht das Gefühl hattest, dass da irgendjemand abfällt dabei. Und das fand ich einen großen, großen Vorteil im Sinne von, das war für mich so ein herausragender Unterschied. Deshalb würde ich aktuell gar nicht so die Unterschiedsreihe sehen, sondern denke eher, in dem Team schlummert bei aller Qualität, die sie jetzt gezeigt haben, auch schon noch einiges an Potenzial, das es zu heben gilt und das du wahrscheinlich auch brauchst, wenn du gegen die Eisbären gewinnen willst.
Zu 100% brauchst du das. Auch bei Linden Wei, lass mich da bitte ganz kurz nochmal einhaken. Sehe ich auch so. Natürlich, die Strafzeiten darfst du dir nicht leisten. Wurden jetzt von Nürnberg nicht bestraft. Klar ist, Berlin darfst du das natürlich nicht anbieten. Die würden das bestrafen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber Linden Wei hat auch in diesen 2 Spielen 4 Vorlagen gegeben. Ne? Also, das ist dann auch wieder eine Qualität, gerade dieses 1:1 auf Gawanke, diese Übersicht, wie er sich da durchsetzt an der Bande
Ja,
und dann auch
das
genau
war ein
unter dem
tolles Tor in
Schläger
der Form, ja. Aber
und
das war auch ein
auch
Teamtor. Das war, das, das
ab,
ist,
ab,
das
ja,
1 zu
absolut.
1 ist das, Entschuldigung, das klassische Beispiel dafür, wenn die Adler das aufs Eis bringen, wie sie den Nürnberger einfach auf den Sack gehen, indem sie ihn permanent vorne auf den Füßen stehen, wie sie dann die Scheibe erobern, wie du dann mit dieser Qualität, die Wei hat, die er unbestritten hat, fantastischer Spieler, dann sich durchsetzt und rüberlegt und der Schuss von Gawanke, das ist das perfekte Tor, was jetzt zeigt, was dieses Team in der Lage ist.
Absolut. Und was ich ja noch so gut fand,
Ja.
abgesehen von dem Pass, war, Gawanke kriegt den Pass, nimmt ihn an, sauber, und er steht da frei im Slot, mehr oder minder, und du weißt schon, wenn er jetzt durchzieht, zappelt der Puck im Netz. Und und genauso kam es ja auch. Und das hattest du ja diese Saison, wenn man ehrlich ist, eigentlich bei fast keinem Spieler, außer wenn Blachter seinen One-Timer ausgepackt hat. Da konntest du auch eigentlich fast danach gehen, dass er zu 90% drin ist, gefühlt. Und das ist natürlich auch nochmal eine Qualität, die Mannheim da dazu gewonnen hat. Und so einen Verteidiger hattest du halt die ganze Saison nicht bis zum Februar. Und auch natürlich im Februar mit Leon Gawanke, der hat natürlich auch ein bisschen gebraucht. Das hat er mir auch gesagt nochmal am Freitag gestern, dass er natürlich ein bisschen gebraucht hat, bis er wusste, wo muss ich auf dem Eis sein, um effizient zu sein, wie muss ich stehen, um halt auch der Mannschaft zu helfen einfach. Natürlich brauchst du das, wenn du fast 8 Jahre in Nordamerika gespielt hast, mit der kleineren Eisfläche, wo ganz anders Eishockey gespielt wird, und dann in eine neue Mannschaft kommst und da ja direkt auch funktionieren musst, mehr oder minder. Und er hat aber auch gesagt, es wurde ihm sehr einfach gemacht. Er kannte natürlich das Team vorher schon so ein bisschen, viele von der Nationalmannschaft, und Mannheim ist ihm ja auch nicht ganz fremd. Und die 8 Spiele waren quasi eine perfekte Vorbereitung, um dann halt mit den Nürnberg-Spielen, Spiel 9 und 10, dann bereit zu sein für die Playoffs. Und er hat ja über 1 Punkt pro Spiel, also das ist schon sehr beeindruckend.
Aber das ist genau der Unterschiedsspieler. Also da würde ich, den Punkt dran machen. Also mit Gawanke, ich habe ihn ja als Comeback-Spieler der Saison bezeichnet, weil im Januar hat, glaube ich, keiner mehr damit gerechnet, dass wir den hier in Mannheim sehen noch. Das ist schon, also der bringt nochmal, wie soll ich sagen, also er hebt das Team auf ein ganz anderes Level, gerade auch mit seinem Überzahlspiel. Ist das schon ein riesen, riesen Unterschied. Also
ja, auch seine Aufbaupässe, ne? Also seine Übersicht, seine Aufpässe, gar keine Frage. Also das ist da, ich meine, davon hat man es ja auch schon öfter, ein guter Aufbaupass und dann nochmal 1-2 Pässe aufs Tape und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dann auch dir eine Torchance kreierst. Und dadurch hast du Gawanke hinten drin, dass der dir halt zu 95% diesen sauberen Aufbaupass spielt. Hast du dich, keine Frage, natürlich nochmal erheblich steigern können.
Ist auch also man merkt, wir hatten ihn nach Spiel, was war denn das? Ja, nach Spiel 1, ja. Nürnberg nach dem Spiel, also sozusagen zum Gespräch dann noch. Du merkst auch, der hat Bock darauf. Also das ist schon, es ist schon für ihn so vom Gefühl her ein Eindruck, nochmal jetzt was ganz anderes im Sinne von, wie formuliere ich es, der sagt ja selber jetzt diese Playoffs hier vor in voller Halle, die Atmosphäre, also der brennt für das, was er da gerade tut. Also der hat richtig Feuer unterm Hintern für das, was er da gerade tut.
Ja, weil er ja witzigerweise, bis auf die Weltmeisterschaften, so hat er es ja auch gesagt, er noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt hat in so einer Stimmung. Also WMs, klar, das sind auch viele Zuschauer, aber das ist die Stimmung natürlich auch nicht so, wenn nicht gerade das Heimteam spielt. Und klar, das ist für ihn, er wird ja jetzt 25 dieses Jahr, ich habe ja gesagt, er hat lang drüben gespielt, da halt ausschließlich AHL dann. Das ist für ihn natürlich nochmal ein Highlight, das er so gar nicht kennt. Und das ist schon, klar, ja, aber stimme ich dir zu, er brennt, absolut.
Wie sieht's denn bei ihm defensiv aus? Also weil ich erinnere mich halt an so ein Tor gegen Nürnberg, wo ein gewisser Herr Pfaffengut, bekannt als der schnellste Spieler der DL, an ihm vorbeigezogen ist und dann 1-0 vor Tiefensee hatte.
Schwenningen, aber ja. Ich finde, auch da hat er sich deutlich gemacht. Man unterschätzt es ja ein bisschen auch mit der größeren Eisfläche. Das ist ja für einen Stürmer nochmal ein bisschen einfacher als für einen Verteidiger, mit den Winkeln auch. Wann check ich, wann stelle ich einen Schläger rein, wie muss ich stehen vor allem. Wenn du so nicht hinkommst, muss ja der Schläger richtig sein. Und ich glaube, da hat er sich auch gesteigert, absolut. In den vergangenen Spielen, auch gegen Nürnberg, fand ich ihn doch da schon sehr stabil. Er hat auch im ersten Spiel, glaube ich, mit ihm auf dem Eis, hat Nürnberg, wir haben wenige Schüsse abgegeben, aber ich glaube, wenn Gawanke mit auf dem Eis war, zusammen mit Jürgi Jokipaka, darf man nicht vergessen, an seiner Seite, auch die tun sich gegenseitig sehr, sehr gut, finde ich. Auch Jokipaka konnte noch mal draufsetzen, fängt in den Playoffs, wenn ich gerade den Abstecher machen darf, auch das Körperspiel wieder an, räumt da vor dem Tor auf. Das hast du eigentlich die ganze Hauptrunde von ihm nicht gesehen, was ich aber sehr, sehr positiv finde. Und die haben da die wenigsten Schüsse zugelassen, auf jeden Fall, wenn die beiden auf dem Eis standen. Und ja, auch defensiv. Er hat ja auch immer so ein bisschen seine Plus-Minus-Statistik drüben in der AHL war nicht berauschend, weil er halt auch vor allem in Powerplay gescored hat. Aber auch defensiv muss ich sagen, absolut keine Enttäuschung. Im Gegenteil.
So, jetzt wird ja alles toll. Müssen wir noch über den Gegner reden oder gehen die Adler in vier durch? Oder haben wir tatsächlich jetzt noch Sachen, wo wir sagen würden, müssen wir. Ein Thema wollte ich nochmal ansprechen, natürlich. Arno Tiefensee. Auch so ein Thema, was ich ja bei Widerstand hatte. Habt ihr du warst ja mit Christian Nürnberg, habt ihr mit ihm sprechen können nach dem Spiel? Was hat er denn so, wie hat er denn gewirkt? Weil kann kurz erzählen über den Presseverteiler, wir kriegen dann Stimmen geschickt, kam das Forrest Gump-Zitat, ja, wie Forrest Gump sagt, shit happens. Und ich dachte so, das trifft so genau auf ihn zu, von der Art her im Umgang damit.
Oh ja, viel mehr kann ich auch gar nicht sagen. Arno ist Arno. Also Arno ist 21, hat vergangenes Jahr mit 20 seine ersten Playoffs dann als Nummer 1 gespielt, weil Felix dann ja auch verletzt war. Und er ist einfach so ruhig, er ist einfach so abgeklärt. Den bringst du so schnell nicht aus der Ruhe. Und das ist halt wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und und so hat er da auch danach reagiert. Er hat gesagt, ja, war blöd beim Aufwärmen, wenn die Jungs ihm die Scheibe in das Tor gespielt haben, um halt auch zu gucken, wie springt der Puck und so. Er hat gesagt, war das nie ein Problem, jedes Mal auf seinem Schläger gelandet und dann gleich bei der ersten Scheibe im Spiel, springt der Puck komisch von der Bande ein bisschen ab, er unterschätzt den total. Hat er gesagt, aber gut, es waren noch über 59 Minuten zu spielen und da hat er sich überhaupt keinen Kopf gemacht und das hast du auch gemerkt. Also er war jetzt nicht so, dass er plötzlich das Flattern angefangen hat, irgendwelche Pucks nicht festhalten konnte, die er normal hat. Also er hat dann wie ein Routinier quasi diesen Rückschlag weggesteckt und hat sich auch danach, entsprechend gegeben, hat auch gesagt, ja, wenn wir, um dann nochmal zurückzukommen, jeder seinen Job 100% macht und dahinter steht, dann haben wir Erfolg und darauf haben wir uns, verlassen ist das falsche Wort, aber das haben wir uns bewusst gemacht und so haben wir dann auch gespielt und hast ja dann auch gemerkt, im zweiten Drittel, spätestens nach dem 2:1, haben die Adler da das Heft voll in der Hand gehabt und ist auch dann nicht mehr hergegeben und sind da passenderweise, wie du gesagt hast, als Team durch diese Pre-Playoffs gegangen. Aber dennoch, weil du vorhin so überspitzt gesagt hast, jetzt wird alles gut. Natürlich wird jetzt nicht alles gut. Ja. Im Gegenteil, du musst dich natürlich steigern, wie vorhin auch schon angedeutet, wenn du gegen Berlin überhaupt die Chance haben möchtest, in die nächste Runde einzuziehen.
Okay, und jetzt müssen wir dann doch mal über Berlin reden. Wir kommen ja irgendwie nicht drum rum, ne?
Nö.
Ich lese einfach mal. Ich habe ja so eine Liste vor mir liegen. Lese einfach nur mal die Namen runter. Nöbels, Pöderl, Boyczak, Tiefels, Eder, Wiesmann, Vieux, Byron, Widerer, Müller, Cormier, Alice, Ronning, Mercury, Heim, Deschenot, Erik Mick habe ich vergessen, Leon Bergmann, Marco Novak und Jake Hildebrand. Ich habe jetzt ein paar übersprungen, aber was für ein Kader, hey. Also
und ja, und auch ein Kader, der halt auch gezeigt hat, was er kann.
Ja, also sie haben ja über 100 Punkte geholt, ja, erinnern wir auch nochmal, ja. Also das ist eine brutale, das ist eine brutale Qualität, die da aufeinander trifft. Also Berlin mit 102 Punkten in der Hauptrunde zum Schluss nicht mehr ganz so stabil, also muss man auch sagen. Also die letzten Spiele, klar haben sie daheim gegen Bremerhaven verloren, aber da war dann so ein hoher Sieg in München mal dabei, da waren dann wieder Niederlagen dabei. Ja, also, wie soll ich sagen, also sie haben schon was angeboten, aber die Qualität dieses Kaders ist riesengroß.
Absolut, sie haben ja zwischendurch auch mal ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, nicht so die langen Ausfallzeiten von den Tops 5 Stürmern, wie jetzt bei den Adlern beispielsweise, aber auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und haben aber das sehr gut kompensieren können. 22 Punkte mehr geholt als die Adler, 181 Tore geschossen zum Vergleich. Die Adler, klar, auch, muss man dazu sagen, durch die Verletzungen der Top-Stürmer, nur 147, haben 15 Gegentore weniger bekommen als die Mannheimer.
Und ganz entscheidend haben auswärts 19 von 26 Spielen gewonnen.
Ja,
also die Auswärtsstärke der Eisbären unter Aubin in guten Jahren ist ein Riesenfaktor.
Ja. Dafür haben sie zu Hause ein bisschen gestruggelt tatsächlich, ungewöhnlich für die Eisbären.
Wir haben gehört, es gab Verhandlungen, das Heimrecht zu tauschen.
Ja, wobei Mannheim ist, ich glaube, auswärts ein bisschen schlechter rein von den Punkten, aber auswärts gefallen sie mir oft deutlich besser als zu Hause. Ist auch interessant, ich meine, in der Hauptrunde beide Mannschaften jeweils jeweils zwei Spiele gewonnen, einmal zu Hause, einmal auswärts, und Berlin, obwohl sie 181 Tore geschossen haben, gegen Mannheim nie mehr als drei in der Vorrunde. Spricht das jetzt für die Adler?
Ich habe, das ist tatsächlich so ein Thema, du hast ja immer so, Mannheim, Berlin sind ja immer besondere Spiele. Also da kannst du, da braucht man nicht rumreden, das sind auch in der Hauptrunde immer besondere Spiele. Egal, für beide Fanlager, so diese alte gelebte Rivalität und all die Dinge, da hängt ganz viel dran und ganz viel Historie dran. Manches braucht man jetzt nicht mehr erwähnen, aber du merkst schon, dass dann beide Teams versuchen, ihr bestes Eishockey aufs Eis zu bringen. Also vom Tempo und allem her, das erste Spiel unter Lundskog, das Heimspiel gegen Berlin war vielleicht das beste Heimspiel der Hauptrunde. Also so von dem, was an Eishockey war früh. Trainer würden sagen, oh, da gab es noch viel Luft nach oben. Für die Zuschauer war es atemberaubend, was beide gezeigt haben. Auf der anderen Seite, das Spiel in Berlin, was die Adler gewonnen haben, war vielleicht das Beste, was sie unter Aikins in der Hauptrunde gezeigt haben. Also dieser souveräne Sieg dort, das war schon gut. Und auch bei der Niederlage in Berlin haben die Adler ein starkes Spiel gezeigt. Es war einfach ein tolles Eishockeyspiel, zwei starker Teams an dem Tag, was Berlin verdient gewonnen hat.
Ja.
Aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Also da gab es nichts wegzunehmen. Und das Einzige, was natürlich rausfällt, ist so dieses Heimspiel, dieses erste Heimspiel von Aikins, wo Berlin einfach viel, viel zu gut war. Und man halt überhaupt keine Antworten hat.
Ja, das war dieser Aikins kam mittwochs, donnerstags in Schwenningen gespielt und sonntags dann zu Hause gegen Berlin, genau. Aber auch da bist du ja nicht komplett untergegangen. Du warst das schlechtere Team, gar keine Frage. Aber du wurdest jetzt halt komplett an die Wand gespielt, zumindest. Auch für jetzt mit den ganzen Umständen gesehen. Ja. Aber auch, ich muss sagen, gestern war ja noch so Pressekonferenz in der SAP Arena mit Dallas Aikins, und er hat sich da schon sehr zurückhaltend gegeben. Also er hat ganz klar Berlin die Favoritenrolle zugeschoben, hat gesagt, hat das, was wir jetzt auch aufgezählt haben, 22 Punkte mehr, viel mehr Tore geschossen, weniger Gegentore kassiert, und hat Berlin als ganz, ganz hohen Berg beschrieben, den sie jetzt erklimmen müssen, den sie ja bewältigen müssen, und sie werden ihr Bestes geben und dann schauen, was hinten rauskommt, aber am Ende rauskommt, nicht hinten rauskommt, aber stimmt, vielleicht beides, wir werden sehen. Auf jeden Fall hat aber auch, was ich ganz interessant fand, hat auch gesagt, das Geheimnis der Playoffs ist, du darfst dir keinen Kopf machen. Es ist egal, ob du 3-0 führst, ob du 3-0 hinten liegst, ob die Serie eng ist. Entscheidend ist nur Fokus. Fokus auf dich selbst, auf deine Spielweise. Diese Serie Best of 7, also maximal 7 Spiele, das wird keine 7 Spiele, ist keine 7 Spiele Serie, sondern du spielst ein Spiel 7 Mal. Also es geht immer darum,
das
Spiel wieder zu gewinnen. Du gewinnst das erste Spiel, super. Er hat gemeint, du gewinnst das erste Spiel, awesome. Go back to zero, be ready for game 2. Und you lose the first game, oh, alright. Go back to zero, be ready for game 2. Und so weiter und so weiter. Also wirklich Fokus, Spiel zu Spiel, was typische Playoff-Story quasi.
Du musst so direkt
wieder vergessen, was gerade passiert.
Short memory, komm, sag mir, er hat es gesagt.
Short Memory hat er tatsächlich nicht gesagt, aber natürlich hat er das damit gemeint. Und auch, du darfst niemals zweifeln in den Playoffs, du darfst aber auch nie zu selbstbewusst sein. Also das sind die zwei Punkte, ne? Immer Fokus.
Never too high, never too low.
Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt auch. Klar, Dallas Aikins, vergangenen 4 Jahre Head Coach in der NHL bei den Anaheim Ducks, natürlich ein Team gehabt, das jetzt nicht zum Gewinnen gebaut war, sondern im Rebuild war.
Hat Aikins schon mal Playoffs? Ja, hat er in der AHL.
In der AHL, ja. Bei San Diego, das ist dann halt aber trotzdem die Frage, ist das jetzt nochmal, wie siehst du ihn denn? Ist das so der, könnte das vielleicht, ja, das berühmte Zünglein an der Waage sein, dass er wird jetzt nicht Hand auflegen oder den Zauberstab schwingen, aber trotzdem, dass die, ja, dass da diese Playoff-Performance kommt, tatsächlich. Man kann das eh, ich meine,
Also,
was man auch von den Spielern hört, sorry, gerade noch diesen Einschub,
ja.
pure Begeisterung. Muss man so sagen. Also, das sagt nicht jeder, da hörst du nie, ja, Trainer macht einen guten Job, so die Allerweltsaussage, sondern es ist wirklich fantastischer Trainer, wunderbar, bla, toller Job. Also wirklich Superlative werden da verwendet und nicht so diese, ja, nee, macht einen guten Job, diese, wo du
Ja,
alles
wo du
reininterpretieren
alles
kannst.
und gar nichts,
Ja,
ja.
genau.
Ja, also dass das Team also sehr begeistert von seiner Arbeit ist, das hörst du schon länger tatsächlich auch. Also ich finde, er hat ein Playoff-Duell gegen Tom Rowe gewonnen. Das mal vorweg. Nicht im Sinne von über die Bank, also es war jetzt kein Ingame, sondern er hat das Team, beziehungsweise, es ist halt immer die Frage, ich glaube halt, die Qualität des Teams ist so gut in Mannheim, dass das Team selbst bestimmt, wie gut es spielen kann. Also das, klar brauchst du einen Coach, klar brauchst du Dinge. Aber ey, wenn manche Spieler wieder zaubern wollen, wenn manche Spieler wieder keinen Backcheck fahren wollen, klar kannst du ihnen keine Eiszeit geben oder was. Aber du bist in einem gewissen Maße von deiner Mannschaft auch abhängig.
Immer,
Das
immer
ist
in
das,
Mannheim, klar.
ja. Und das ist in Mannheim immer ein großes Thema. Wenn du, ja, die berühmte Macht der Kabine, brauchen wir jetzt nicht, aber wenn das Team keinen Bock auf dich hat, dann wird dieses Team nicht das Letzte geben. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, zu was Teams hier in der Lage waren, die einen Scheißjahr hingelegt haben. Ich erinnere nur an diese Best-of-Five-Serie gegen die Eisbären, wo die Adler zurückkamen, nur nachdem sie 0-2 in der Serie hinten lagen, wo es dann noch in Spiel 5 nach Berlin ging im Halbfinale. Das
Genau,
ist eine
vor 2 Jahren.
überragende Serie.
Ja,
Ja?
ja,
Das heißt, und auch das erste Spiel gegen Nürnberg war für mich so, also wenn das Coaching ist, dann macht er einen Riesenjob, weil das war ein Level, den die Adler da an den Tag gelegt haben, der dir auch gegen Berlin eine gute Chance gibt. Ob das reicht, I don't know. Wir müssen ja nachher noch tippen übrigens, ne?
ja. Schön.
Aber vom Level des Spiels her war das schon ein Thema. Für mich ist ein ganz anderes Thema im Vordergrund. Und da bin ich sehr gespannt, wie du es einschätzt. Berlin, die Mannschaft mit den meisten Strafminuten in der Hauptrunde, wenn ich so drauf schaue. 11,9 Minuten im Schnitt pro Spiel. Es gibt in der aktuellen Eishockey-News ein Interview, wo Widerer sagt, auf der Strafbahn kann man schlecht Tore schießen. Das heißt, wir müssen uns zurücknehmen in den Playoffs. Die Adler mit vielen, vielen unnötigen Strafen wieder gegen Nürnberg und Mannheim-Berlin ist ja eine Serie mit viel Aggressivität. Da wird es auch, ja, den einen oder anderen Zweikampf geben, können wir jetzt mal schon von ausgehen. Mal gucken, ob wir hier wieder sich irgendjemand greifen will, der dann keinen Bock auf ihn hat oder so. Aber ich glaube,
Sicherheit.
dass bei dem, was da auf dem Eis passieren wird, ganz viel diese Mindgame-Nummer davon abhängt. Also wer kommt den anderen in den Kopf? Wer lockt den anderen dazu, über die Grenze zu gehen? Du hast ja bei den Adlern schon so einige Spieler mit so einer, wie formuliere ich es, Grundaggressivität in ihrem Spiel. Die alle haben, aber manche haben es dann noch mal mehr und manche verlieren sich dann auch mal. Letztes Jahr gegen Ingolstadt, Wolf gegen Pietta ist so eine Szene. Ich erinnere an Corbinian Holzer, ich nenne es mal emotionale Szenen, die er dann so hatte in Bremerhaven unter anderem, such's dir aus. Und für mich ist die Frage tatsächlich, sind die Adler in der Lage, sich da entsprechend zu beherrschen in diesem Mindgame? Und schafft es der Coach, sein Team da im Griff zu halten und nicht in dieser Bill-Stewart-Manier, so nach dem Motto, das selber noch zu befeuern?
Ja, also die Frage war, wie ich es sehe. Ich bin da erstmal bei dir, dass es natürlich darauf auch hinauslaufen wird. Ich glaube, dass die Adler das noch mehr suchen werden als Berlin vielleicht. Schnellstmöglich in den Kopf zu kommen, der Eisbären. Und das ist tatsächlich die Gretchenfrage, eine der vielen Gretchenfragen. Ob du es aber schaffst, das Level zu halten halt. Also, dass du nicht überdrehst in diesem Körper-Mindset-Game. Bill Stewart hätte ich jetzt fast gesagt. Dallas Aikens hat ja gesagt, als er angetreten ist, seiner Eröffnungs-PK Ende November des vergangenen Jahres, hat er ja gesagt, er möchte nicht motivieren, weil Motivation ist meistens nur eine Sache von kurzer Dauer, sondern er möchte inspirieren. Also weil Inspiration viel länger anhält. Jetzt hat er seit Ende November angefangen zu inspirieren, sage ich jetzt einfach mal, seine Mannschaft, hat mit ihr gearbeitet und musste ja eine schnelle Inspiration her, weil du hast natürlich wenig Zeit bis zu den Playoffs, bis zum März, und das war ein harter Prozess mit vielen Aufs und Abs, und dieser Prozess ist mit Sicherheit noch nicht beendet, das wird man auch in dieser Serie gegen Berlin sehen, aber wenn es, und das ist, wie gesagt, die große Frage, wenn es Dallas Aikens geschafft hat, diese Mannschaft zu inspirieren, dann wird sie jetzt auch schaffen, dieses Mindgame nicht zu überstrapazieren, sondern auch durchaus, was die Mannschaft ja auch kann, durchaus auch spielerisch mitzuhalten. Wobei ich Berlin da trotz allem spielerisch vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker sehe.
Ja, auf jeden Fall. Was man auch sagen muss, Überzahl Berlin in der Hauptrunde schlechter als Mannheim. Berlin nur mit dem elfbesten Powerplay, mit all den Spielern, die wir gerade genannt haben, ist es natürlich viel, viel zu wenig.
Das ist viel zu wenig. Unterzahl
dafür die Adler auf 3.
Berliner.
Entschuldigung. Ja, die Berliner auf 3.
Ja.
Aber und Überzahl Mannheim ist zu wenig.
Mannheim auf 9, glaube ich, in Unterzahl. Ist ja auch... Ja. Sehr schwankend, sehr schwach gewesen. Am Anfang sehr stark der Saison, dann hast du dich mehr oder minder da um die 80% eingependelt. Aber Berlin, wie du gesagt hast, absolut erstaunlich. Ich habe mir die Statistik natürlich auch im Vorfeld nochmal angeguckt, auf Platz 11. Auch jetzt der Trend in den vergangenen 10 Spielen, da waren sie auch bei so 15-16%. Also das war jetzt keine steigende Form zu erkennen. Aber das zeigt ja gleichzeitig auch, wie stark diese Mannschaft bei 5 gegen 5 ist. Ne? Also ich meine, du schießt mit Abstand die meisten Tore in der Saison, hast aber im Powerplay gar nicht so diesen X-Faktor. Ja, krass. Also das ist wirklich, das ist gut, richtig
Die Qualität, die da kommt, ist brutal. Also wir haben ja vor der Saison, können wir auch nochmal dran erinnern, beide Berlin auf 1 in der Hauptrunde getippt.
Ja,
absolut. Unabhängig voneinander in unserer Vorschau, die ihr zu dritt gemacht habt, ja.
Ja, und du siehst ja auch Berlin unheimlich schnell im Umschaltspiel, also das, was du vorhin bei Nürnberg auch angesprochen hast, das war ja das Spiel von Nürnberg. Nürnberg hat drauf gelauert, schnell umzuschalten. Hat aber auch in Nürnberg selbst, muss man sagen, sehr aggressiv vorgecheckt. Die Eisfläche ist ja ein kleines bisschen kleiner in Nürnberg, jetzt nicht Schwenninger Maße, aber ich glaube ein bisschen kleiner als der Rest der Liga, und die Adler haben da richtig Probleme gehabt, die ersten 10, 12 Minuten sich darauf einzustellen, auf dieses aggressive Vorchecking, auch weil Nürnberg ja in Mannheim gar nicht so agiert hat. Aber sonst hat ja Nürnberg war das Spiel darauf ausgelegt, Fehler auszunutzen, oder schnelles Umschalten, Speed nutzen, ne? Auch Icings auslaufen. Und das beherrscht Berlin auch in Perfektion. Berlin bringt halt aber auch die spielerische Komponente noch mit, dass sie dich wirklich auf dem berühmten Bierdeckel ausspielen können und halt in deiner eigenen Zone einschnüren. Und das ist halt, jetzt vielleicht mit Bremerhaven, wobei ich Bremerhaven jetzt auch nicht so oft die Saison gesehen habe, so gut kann es keine andere Mannschaft eigentlich wie Berlin.
Ja, definitiv auch der Favorit, also in der Serie, da muss man jetzt auch nicht drum tun. Was ich auch nochmal erwähnen, oder wo ich auch nochmal einen Satz dazu verlieren will, ist für mich schon, Aikens muss es für mich immer noch beweisen.
Ja.
Ich meine, das bei allem Lob der Spieler, aber in der Hauptrunde Ende November gekommen, wir reden jetzt über fast 4 Monate, die es bald sind, 27. November war der Tag, also klar, bis dann kam und ankam und Zeit und so, sagen wir 3 Monate. Also Aikens muss es in dieser Serie beweisen. Ein Stück weit für mich immer noch. Zu zeigen, diese Handschrift. Weil klar, es war eine gute Serie gegen Nürnberg, aber es war halt bei allem Respekt immer noch Nürnberg. Und sie wollen weiter, sie haben diesen Anspruch. Es redet in Mannheim keiner drüber, dass Viertelfinale erreichen irgendwie cool wäre. Und der Rest ist dann schauen wir mal, sondern du hast schon Ansprüche auf mehr. Das ist auch gerechtfertigt, sagen wir, immer wieder bei der Qualität, die du im Kader hast und auch das, was du da gezeigt hast. Also ich habe mal bei Köln-Ingolstadt 2 Spiele mir angeguckt. Das war kein Vergleich zu der Serie Mannheim-Nürnberg. Also da ist schon, also zeig's mir. Im Sinne von, ich bin da, dass die Mannschaft auf einem guten Weg war, jetzt bin ich komplett bei dir, aber dass ich jetzt sagen würde, oh, jetzt ist alles rosa-rot und das wird super und sonst was, dafür war das viel zu oft so wechselhaft. Und deshalb ist für mich schon nochmal so der Punkt, kriegt die Mannschaft das jetzt transportiert und ist die Mannschaft wirklich auf diesem neuen Level, was wir gesehen haben am Sonntag und am Dienstag. Und am Dienstag wirklich, wirklich dauerhaft angekommen. Und das wird für mich auch so eine spannende Frage sein in dieser Serie, die jetzt kommt.
Ja, es ist, wenn du so möchtest, können wir die Überschrift drüber setzen. Es geht um Bestätigung in dieser Serie.
Ja, kannst du, gut, ja.
Kannst du das Level bestätigen? Weil A, musst du es? Nur so hast du eine Chance, weil wenn du da wieder, ehemaliger Trainer von mir hat immer gern gesagt, Jambalaya. Also wenn du da wieder Jambalaya bringst, in dem Fall aufs Eis bringst, dann dann bist du auch ganz, dann ist die Serie ganz schnell beendet. Also dann, das ist, ja, da beißt die Maus den berühmten Faden nicht ab, ne?
Also das ich verweise ja gerne so historisch ein bisschen, man kann ja Anleihen nehmen an negativen Erfahrungen. In der Serie 2016, 2017 im Viertelfinale ist ein Team relativ schlecht durch die Hauptrunde gekommen und hat dann zum Ende nochmal eine Serie hingelegt und ging dann aus dem Pre-Playoffs vor als Siebter, während das andere Team in einem Heimspiel an einem Sonntag den ersten Platz der Hauptrunde noch vergab.
Leichtfertig verspielt hat.
Gegen Straubing, ja.
Ja, ja.
Und in dieser Serie hat dann der Vorrunden-Siebte den Vorrunden-Zweiten mit 4-3 rausgeschmissen. Mhm. Könnte man dies.
Ja? Siebtes Spiel Overtime.
Das siebte Spiel Overtime. Die Älteren erinnern sich noch dran. Auf jeden Fall wäre das ja, wie soll ich sagen, so ein Vorbild, als Siebter den Zweiten rauszunehmen. Wir müssen jetzt nicht mehr darauf eingehen, welche Teams das waren oder so.
Nee. Und das bis Spiel 7 immer die Heimspiele gewonnen wurden. Und Spiel 6 auch in der dritten Overtime.
Ja, erst irgendwie x-te Overtime auf jeden Fall, ja.
Oh, ja. Da erinnere ich mich auch gern dran, nicht. Natürlich, witzig, da habe ich auch schon dran gedacht, an dieses Ding, dass das so natürlich auch laufen kann. Und je nachdem, was für ein Selbstverständnis du natürlich hast und wie sich so eine Serie entwickelt, kannst du das natürlich auch als Siebter machst du drin und natürlich den Zweiten raushauen. Deswegen, es wird ja viel gesprochen, Pre-Playoffs, Vorteil nicht. Wir haben es ja auch schon angesprochen, wenn du da schon mal deine Leistung bestätigen kannst, wenn du dieses gute Feedback bekommst, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen hier und da uns natürlich noch steigern und dann läuft es schon, dann ist das schon mal nicht verkehrt und deswegen sage ich auch, wenn du diese Serie lange ausgeglichen halten kannst, dann spielst du dir wahrscheinlich die meisten Chancen, um Berlin zum Nachdenken zu bringen, um dann halt auch letztendlich ins Halbfinale einzuziehen. Game 7, ich meine, so geil eine Best of 7 Serie ist, aber Game 7, da spielt es keine Rolle, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Oft genug hat die Praxis ja schon gezeigt, dass es fast ein Nachteil ist, wenn du zu Hause spielst im siebten Spiel.
Ja, ich werde nur bis Spiel 4 im Lande sein und mich dann so ein bisschen vom Acker machen für ein paar Tage und bin genau bei Spiel 5 und 6 nicht da und werde zu Spiel 7 wieder im Lande. Haben wir noch was oder wollen wir tippen? Weil wir haben noch 3 andere Serien, zumindest so, wo wir noch mal ganz kurz drauf schauen.
Dann lass doch tippen.
Ich fange an.
Ja.
Ich sag's mal so, wer die Serie gewinnt, wird weit kommen in diesen Playoffs. Glaube ich wirklich. Also ich glaube auch, dass die Adler kein gewöhnlicher Tabellensiebter sind. Wenn sie ihr Spiel finden, wenn sie das Spiel von Nürnberg halten, sehe ich, dass sie eine Chance haben, aber wenn ich setzen müsste, würde ich, glaube ich, tatsächlich auf die Eisbären setzen. Aber frag mich jetzt bitte nicht, ob in 6 oder 7 oder 5. Womit ich mir immer schwer tue, ist der Glaube, dass so eine Serie auswärts endet. Deshalb wären es 5 oder 7. Aber dann wäre ich schon eher bei so einer langen. Und Spiel 7 ist dann wieder offen. Ja, oh Gott, du merkst, ich eier rum. Aber ich sehe Berlin schon als Favoriten.
Ja.
Also
ja.
Für mich kommt Berlin weiter. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf Berlin setzen.
Ich kann mich auch nur wiederholen. Also ja. Adler müssen über 60 Minuten halt, wie es so schön heißt, konzentriert ihr Spiel spielen, müssen die leichtfertigen Fehler entsprechend abstellen und halt auch die wenigen Chancen nutzen, die Berlin ihnen im Laufe der Serie geben wird. Dann musst du halt aber auch da sein und, wie gesagt, das ausnutzen. Gelingt das alles nicht, dann ist für mich gar keine Frage, dass Berlin ins Halbfinale einzieht. Und dann ja, wird man sehen, ob nach 6 oder nach 7 oder nach 5 dann auch schon.
Klar ist auch, und das ist schon nochmal ein Punkt, die Spiele gegen Nürnberg haben gezeigt, dass du dir nicht leichter mit tust, Tore zu erzielen. Also das jetzt klingt zwar komisch, 6-1 in Köln gewonnen und dann machst du in Nürnberg 6 Tore mit 2 Empty-Nettern natürlich bei. Wie soll ich sagen, du darfst dir die Fehlerquote muss verdammt gering sein,
absolut,
damit das klappen kann. Also ich glaube, dass das so ein ganz zentraler Faktor ist. Wenn du Berlin die Fehler gibst, die du in der Hauptrunde zu oft hattest, dann gute Nacht.
Und ganz kurz mit Fehlerquote, also ich sehe das zumindest so, spreche nicht nur davon, Puckverluste und Strafminuten zu ziehen oder Puckverluste vor allem, sondern auch halt deine Chancen zu nutzen
vorm
Tor. Weil wenn du klare Chancen hast und die nicht machst oder ein Powerplay bekommst zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, wie es so gerne heißt.
Der ist doch immer, oder?
Immer, ja. Gibt es den nicht, das ist die große Frage, ja. Aber du nutzt ihn halt nicht. Dann ist das ja auch fast wie ein Fehler. Weil du eben nicht getroffen hast. Weil du eben nicht das Powerplay nutzen konntest. Und also sowohl ja diese Fehler im Sinne von Puckverluste, Strafminuten, aber auch halt im Sinne von Chancenverwertung.
Ja, sehr bei dir. Also die Serie wird auf jeden Fall wieder den Ansprüchen gerecht. Historisch gehen wir nicht drauf ein. Das lassen wir mal alles raus. Aber lass uns dann nochmal auf die 3 anderen Serien kommen. Hast du eigentlich getippt gerade oder hast du dich drum gedrückt?
Ja, du gesagt. Wenn die Mannheimer das nicht hinbekommen, dann ist für mich ganz klar Berlin weiter. Und ja, auch jetzt, wenn ich tippen müsste, würde ich erstmal Berlin vorne sehen.
Ich glaube schon, das Spiel morgen wird ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
Ja, it's Game One.
Ja, Game go One und dann
to,
genau
back
und dann
zero,
back to Zero. Ja, okay.
Also,
haben wir alles nicht, genau. Short Memory und schieß mich tot. Ist ja auch schön, dass wir jetzt wieder ein Playoff sehen, wo du nichts mehr hörst und eigentlich nur 2 Sätze kriegst dafür, was gegen Nürnberg waren es aber dann doch relativ aussagefreudig alle. War auch erstaunlich gegen Nürnberg beim Heimspiel. Playoffs, normalerweise du gewinnst, geht kurz der Schläger hoch und du gehst vom Eis runter.
Mhm.
Es wurde mit den Fans gefeiert nach dem Sieg am Sonntag.
Ja, mich auch ein bisschen irritiert, aber gut.
Ich habe gelernt, es hat wohl damit zu tun, dass man den Fans was zurückgeben wollte und die spezielle Connection, die herrscht und so, jetzt die jetzt aufgebaut wurde. Ich lasse das mal unkommentiert so stehen. Ich möchte dazu jetzt nicht mehr sagen, sonst rede ich mich nur noch weiter in die Scheiße. Kriegen wir jetzt eigentlich bei Apple Podcasts wegen dem Wort so einen explizit Hinweis oder mal gucken. Wir haben noch 3 andere Serien zu tippen zumindest. Können auch gerne was zu sagen. Wir fangen an Bremerhaven gegen Ingolstadt. Ich glaube, Bremerhaven gewinnt das sehr klar. Ich fand Ingolstadt gegen Köln keineswegs überzeugend, keineswegs besonders gut. Dazu kommt Donnerstagspiel, die sind nach Ingolstadt wieder zurückgefahren, fahren dann mit dem Bus am Samstag nach Bremerhaven und Sonntag wieder auf dem Eis. Ja, hello, Eishockey ist schon ein schöner Sport. Dazu Back-to-Back-Spielen in den Knochen, aber dazu ist mir Bremerhaven halt auch zu gefestigt. Wir müssen schon nochmal sagen, also Mannschaft des Jahres ist jetzt schon vollkommen klar, egal, wenn Straubing am Ende oder Schwenning Meister wird, trotzdem, also wer über 52 Spiele oben steht, und dann Fichtau und dann Bremerhaven heißt, das ist eine Riesensensation. Also das letzte Spiel dann auch in Berlin noch gewonnen mit 2-1 und damit den Hauptrundentitel festgezogen. Nächstes Jahr Champions Hockey League. Wow, und ich sehe Bremerhaven deutlich gefestigter, als es von außen. Man wartet ja immer drauf, dass sie abbrechen, aber die brechen nicht ab. Und Ingolstadt sehe ich da echt nicht als Maßstab, weil du hast bei denen auch in den letzten Spielen dann trotz dem Sieg gegen Nürnberg und trotz der Spiele in Köln gesehen, die Probleme, die sie durch die Hauptrunde hatten, sind weiter da. Mark French wird zaubern können in den Playoffs, aber es wird nicht reichen.
Ja, ich sehe den Ansatz, die Mannschaft des Jahres, wo ich voll und ganz bei dir bin, muss natürlich jetzt auch zeigen, dass er Playoffs kann, dass er Hauptrunde können, haben sie eindrucksvoll bewiesen, haben natürlich, jetzt fängt so ein bisschen der Druck an, weil jetzt kannst du nichts mehr gewinnen, jetzt hast du, oder du kannst natürlich was gewinnen, aber du hast vor allem jetzt auch was zu verlieren. Wenn sie Zweiter, Dritter, Vierter geworden wären nach der Hauptrunde, hätte auch noch jeder gesagt, ey, cool, klasse Hauptrunde gespielt, echt toll, was ihr da gezeigt habt. Natürlich möchtest du auch beweisen als Bremerhaven, dass du eine Serie gewinnen kannst, dass du endlich diesen, ich nenne es jetzt, ja, Plakativ, Viertelfinalfluch überwinden kannst.
Die kommen immerhin nicht gegen München dieses Mal.
So, das ist ja schon mal, was. Jetzt ist die Frage, ja, ist das am Anfang noch eine Kraftfrage mit Ingolstadt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht am Anfang noch nicht. Aber so länger die Serie geht, umso mehr wird es natürlich eine Kraftfrage mit diesem auch Back-to-Back-Spiel. Aber Ingolstadt kommt jetzt natürlich mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen erstmal an die Nordseeküste. Du verlierst das erste Spiel zu Hause, sang- und klanglos 1-5, hast total schlecht gespielt. Keiner hat mehr an dich geglaubt und fährst halt zweimal nach Köln und gewinnst auch noch beide Spiele in der regulären Spielzeit. Also ich werde schon mal mit sehr viel Selbstvertrauen da hochgehen. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch am Ende, das ist ja das in der Best-of-Seven-Serie, setzt sich zu 90%, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, dann die Qualität durch. Sehe ich dann auch Bremerhaven erstmals in der Vereinshistorie im Halbfinale stehen.
Ja, dann ein anderes Team mit einem Viertelfinalfluch. Straubing gegen Schwenning.
Ist ja auch schon witzig, dass eine der beiden Mannschaften auf jeden Fall Halbfinale spielen.
Ja, wird auf jeden
also
Fall.
Also witzig im Sinne von erstaunlich. Jetzt nicht, dass ich darüber lachen würde.
Das ist für mich tatsächlich die eindeutigste Serie. Also Straubingen, man muss es einmal fallen lassen mit Heimrecht. Schwenningen auswärts. Das Straubing geht da für mich in 5 durch. Also Schwenning, ein Riesenjahr, super Jahr, toller Tor, ganz viel richtig gemacht. Walker für mich Coach des Jahres, ist ja auch geworden, der DL. Riesenjob da erledigt, beeindruckend auch. Wir haben ja über das Spiel in Mannheim auch gesprochen, was sie da sehr souverän gewonnen haben an dem Abend. Aber also Straubing hat sich für mich diese Saison schon nochmal auf ein neues Level gehoben, das auch dauerhaft gezeigt. Also auch dieser Sieg am letzten Spieltag gegen Wolfsburg, für die es ja noch um richtig was ging und so. Das gewinnen die. Also und zwar, die gehen da für mich in 5 durch.
Okay. Toller Kapitän auch in Schwenningen an dieser Stelle noch zu erwähnen. Für mich ist Straubing auch der...
Wer ist es denn? Was sollte man vielleicht dazu sagen?
Thomas Larkin. Und das meine ich tatsächlich, das war ohne Häme, ohne Ironie, Thomas Larkin, ein ganz feiner Mensch. Ja. Freut mich für ihn, dass er da auch so dieses Amt inne hat und die Mannschaft da auch entsprechend führt und auch in die Playoffs jetzt mitgeführt hat. Für mich auch Straubing der Favorit. Sehe aber nicht so eindeutig wie du jetzt. Sehe da schon ein, zwei Knackpunkte, die es wie in jeder Serie geben wird. Das wird auch in dieser nicht anders sein. Ich glaube auch Straubing mit einem gewissen Druck natürlich bei den Spielern, sich da ja, das selbst zu beweisen, jetzt ins Halbfinale einzuziehen. Ich bin gespannt, wie stark Schwenningen zu Hause dann in den Playoffs auftreten wird. Ich glaube, Steve Walker ist ein großer Faktor, ob er jetzt dieser ganz große Faktor sein kann, auch in seinen ersten Playoffs als Chefcoach in der DEL. Das wird sich zeigen, da sind ein paar Fragezeichen offen. Wie gesagt, sehe ich es nicht ganz so deutlich, aber letztlich dann, wenn ich wetten müsste, hätte ich jetzt gesagt Straubing in 6. Also dass ich
In Schwenningen holen sie
in
sich dann.
Schwenningen das
Okay.
dann klar
Super.
machen, ja.
Und dann die letzte Serie, die ist für mich, da würde ich glaube ich splitten. Wolfsburg gegen München. Ich habe da überhaupt kein Gefühl. Wolfsburg mit Heimrecht, was schon mal erstaunlich ist. München geht in Viertelfinale zum ersten Mal seit keine Ahnung wann. Da war, glaube ich, Fernseher noch schwarz-weiß oder so. Da hatte der Verein noch einen anderen Namen. Übrigens schön, dass da eine Choreo gefeiert wird in München für einen Verein, den der Sponsor jetzt zu den Akten gelegt hat. Ja, also insgesamt München die Saison ohne die gewohnte Stabilität, ja, viel Qualität, aber hey, Halle voll, letztes Spiel, man gibt kaum Tickets nach Augsburg und feiert sich da als Münchens wahre Liebe und verliert dann gegen den feststehenden Absteiger, also wow. Puh. Das macht es tatsächlich für mich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, für mich das entscheidende Duell, und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das wird Dustin Strahlmeier gegen Matthias Niederberger. Also ich glaube, viel mehr kannst du im Playoffs im Tor nicht erwarten. Ich glaube, wer da heiß läuft, wird die Serie gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wer es sein wird. Also ich würde in 7 tippen auf 3,5, 3,5.
Schön. Immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich gehe tatsächlich mit Wolfsburg, ohne dass ich jetzt aber davon 100% auch überzeugt bin, weil für mich auch die offenste Serie ist von allen gespielten, was vielleicht auch ganz schön passt mit 4 gegen 5. Wolfsburg eigentlich vergangenes Jahr, als München dann die Meisterschaft geholt hat, nach dem Finalsieg natürlich, eigentlich schon im Halbfinale fast schon dran gewesen, ging es ja auch in Spiel 7 in München, das dann ja München gewonnen hat, da hat das Heimrecht ja, mal seinen Dienst getan. Aber
Aber wobei
Wolfsburg.
man sagen muss, München Wolfs oder Wolfsburg München ist doch eine Serie, da ist es Heimrecht doch egal. Die können sich auch auf neutralem Eis treffen.
Ja, ja. Randfußnote, ja. Aber trotzdem, also wie gesagt, da war für mich eigentlich Wolfsburg schon dran, ein bisschen auch die Tiefe gefehlt. Bei den Wolfsburgern, da gab es den einen oder anderen Spieler, der sehr viel Eiszeit fressen musste und dann über 7 Spielen dann halt auch die Körner ausgegangen sind. Zumal schon Halbfinale. Wolfsburg auch mit einem sehr beeindruckenden, stabilen Lauf jetzt vor
Ja.
der Februarpause und auch danach. Ja, das Spiel in Mannheim verloren, aber dann wieder ein paar Spiele hintereinander gewonnen. Du hast jetzt den letzten Spieltag angesprochen gegen Straubing. Ist natürlich auch nicht so einfach, gegen Straubing zu spielen, aber trotzdem insgesamt gesehen auf jeden Fall stabiler als München oder wie man es von München gewohnt wäre oder war auch die ganzen Jahre davor. Ich glaube auch, dass München ja, zu viele Spieler drin hat, die vielleicht nicht diesen letzten Schritt nochmal gehen, wenn man das so nennen möchte, ja, sich nicht bis zum Äußersten quälen, um sozusagen, um da wirklich,
Oh, okay.
ja, das vielleicht zu schaffen. Ich doch, glaube ich schon. Dass Wolfsburg ja vielleicht auch einen Tick weit heißer ist, um jetzt einfach mal, ja, so zu benennen und dass Wolfsburg dann auch weiterkommt. Notfalls in 6,
Okay,
also
spannend.
in München.
Spannend. Also ich glaube, dass für viele Münchner Spieler das so eine Art Last Dance ist. Also wenn du das Alter anguckst, dann hat München eine Altersstruktur, die ist bei vielen jetzt über, sind viele einfach lang dabei. Also man kann es positiv nennen, Erfahrung oder Alter, je nachdem. Ich glaube, dass Wolfsburg an der Trainerbank einen Vorteil hat, Stuart gegen Söderholm. Das ist schon nochmal ein Faktor. Es ist einfach eine Mega, also das ist für mich tatsächlich so neben Berlin-Mannheim so die zweite wirklich sehr, sehr offen. Wobei ich aber auch sagen muss, ist mir nochmal bewusst geworden, wir hatten ja vorhin unsere Vorschau. Ich habe vor der Saison Wolfsburg auf 2 getippt nach der Hauptrunde. Das war mein Überraschungsteam, weil ich die einfach mit einer brutalen Kaderqualität gesehen habe und die sich ja jetzt auch nochmal Peter Müller stark gut, also sozusagen verstärkt haben im Sinne von, was die Punkte angeht. Da ist schon viel Impact da. Ich würde es trotzdem offen lassen, weil gegen München tippen in Playoffs ist irgendwie immer so pff, schwierig. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Haben wir sonst noch Themen, die jetzt unbedingt beredet werden müssen?
Schau mal auf den Zettel. Sehe ich nichts.
Dieses leere Stück Papier, was wir da als Sendungsvorbereitung liegen haben. Phil, es war, also Moment, bevor wir jetzt hier rausgehen, nochmal einen großen Dank an die Steadys, die uns unterstützen. steady.de/eiszeitfm. Ihr könnt das auch gerne tun. Unser kleiner, süßer WhatsApp-Verteiler wächst und gedeiht und der Austausch ist da sehr schön. Ansonsten sehen wir uns in der Halle. Also Mittwoch ist ja Heimspiel. Berlin weiß gar nicht. Und am Sonntag ist Spiel 4 in Mannheim, kann man schon mal sagen. Und dann sind die Adler ja durch und zum Halbfinale sehen wir uns dann wieder. Wer das ernst nimmt und immer noch dabei ist, danke für die Aufmerksamkeit. Danke viel für deine Zeit.
Ja, gerne. Danke dir.
Ja, wenn die Stimme etwas lädiert war, wir haben auch einen Hund im Hintergrund heute drin. Also wir haben schon versucht, so Soundeffekte einzubauen. Meine Stimme ist etwas lädiert von einem Stadionbesuch gestern Abend, aber gehört dazu. Euch eine gute Zeit, viel Spaß bei den Playoffs, bleibt uns gewogen und bis die Tage. Ciao.
Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.